Wenn ich so an meine Kindheit denke, dann sind das tatsächlich die Übertragung von so alten Filmen im DDR-Fernsehen sogar noch gewesen.
Rumpelkammer.
Oh, in der Rumpelkammer, genau, wo dann solche Lieder auch auftauchten. Also das würde ich, ohne dass ich jetzt sagen könnte, das wäre mein erster Bruno Beils-Moment, aber das würde ich behaupten, war garantiert die Zeit, wo ich das erste Mal Lieder von ihm gehört habe. Was sind denn so eure ersten Begegnungen mit ihm gewesen?
Also meine ist frühe Kindheit. Meine Mutter hat immer abends gearbeitet und ich hatte einen Onkel, der mich in den Schlaf gesungen hat, und der hat das genau mit diesen "Davon geht die Welt nicht unter" und ja, ist das andere aus der großen Liebe,
Ich weiß, es wird mein
"Ich
Wunder
weiß, es
geschehen.
wird ein Wunder geschehen" getan. Und ich, der konnte gar kein Deutsch, aber der hat da im KZ gelernt, die Lieder. Also die Wachmannschaften haben diese Dinger über die Lautsprecheranlagen im Lager gespielt, und da haben die Gefangenen nie gehört, und irgendwie haben die Sachen sie getröstet, und die haben gedacht, okay,
Okay, da kriegt das.
eines Tages wird ein Wunder geschehen und wir kommen hier wieder raus.
Ja, kriegt das Wort Durchhalteschlager nochmal eine ganz andere Bedeutung, ne?
Ja.
Genau. Wie ist es bei dir, Enno?
Ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich war halt eigentlich nie so ein Dollar-Zaralleander-Fan. Ich hatte immer mehr. Also früher habe ich kennengelernt, Marlene Dietrich-Sachen und so. Wahrscheinlich hat Mama auch mal als Kind irgendwie Mama von Heinche gehört. Dann in irgendwelchen Nazi-Dokumentationen siehst du auch dann diese Zaralleander-Filmausschnitte. Da habe ich das kennengelernt. Und dann habe ich vielleicht zum ersten Mal so richtig bewusst während des Studiums. Hatte ich mit einer Freundin, haben wir mal ab und zu so aus dem Notenheft zusammengesungen. Nur nicht aus Liebe Wein, aber es ist jetzt nicht von Bruno Beils, aber da in dem Heft sind halt auch drin, davon geht die Welt nicht unter und sowas, da haben wir das mal aus Spaß gesungen. Also das sind so meine richtig bewussten Erinnerungen dann daran.
Die Kulturfritzen. Der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kultur-Podcast. Mein Name ist Marc Lepuna und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute habe ich zwei Gäste da. Es ist die Autorin Judith Kessler und der Chansonsänger Enno Kraus. Und wir wollen uns über einen Mann verständigen, von dem, denke ich, noch gar nicht so viele etwas gehört haben. Sein Name ist Bruno Beils. Und wenn man aber Titel nennt wie "Kann denn Liebe Sünde sein" oder "Es wird einmal ein Wunder geschehen"?
Oder ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen.
da geht's schon los, siehst du? So. Dafür weiß ich über ihn ein bisschen mehr, weil ich das Buch gelesen habe. Aber die Titel, genau. Also es gibt super viele Lieder und ohne ihn wäre das deutsche Liedgut um einiges ärmer, würde ich sagen. Aber ich freue mich erstmal, dass ihr da seid. Hallo Judith, hallo Enno.
Ja, wir freuen uns auch.
Sehr.
Sehr schön. Also vielleicht, jetzt habe ich es schon ein bisschen vorweggenommen, es ist ein Lied. Dichter, der bekannte Texte geschrieben hat. Aber wenn man mal versucht, Bruno Beils, so eine Essenz von Bruno Beils zu formulieren, vielleicht so drei, vier Sätze über ihn, damit man erstmal einen groben Kosmos hat, wer Bruno Beils war. Judith?
Ja, einer der wichtigsten Schlagertexter zwischen den Ende der 20er bis zum Ende der Weichspiel-Ära, so in den 60er Jahren.
Ist sogar nur ein Satz und damit ist fast schon alles gesagt. Aber das Interessante ist, du hast ein Buch herausgegeben und wenn man dann doch sich ein bisschen mit Bruno Beils schon beschäftigt hat oder über ihn was gelesen hat, dann sagen wir mal, ist seine Biografie ganz schön aufregend. Und dann liest man dein Buch und dann merkt man, dass an der Biografie, so wie sie jetzt über mehrere Jahre kolportiert wurde, gar nicht so viel dran ist. Sein Leben vielleicht ein bisschen weniger spannend, was es aber nicht uninteressanter macht, über sein Leben vielleicht zu reden. Wenn wir jetzt über Bruno Beils reden wollen, und das ist ja ein Berlin-Kultur-Podcast, ist ja schon mal der erste Schritt zu sagen, dass er ein Kind des Prenzlauer Bergs ist.
Genau, also Rosenthaler Vorstadt, Schweter Straße, da ist der geboren 1902, vom Hinterhof, arme Familie, Vater Sattler, Mutter Näherin, also alles relativ kulturfern und ärmlich und dann noch der Erste Weltkrieg. Also das ist so ein klassischer Arbeiterjugend eigentlich im Prenzlauer Berg.
Und wie kam es denn eigentlich überhaupt dazu, dass du gesagt hast, ich beschäftige mich mit Bruno Beils?
Ich schreibe so Programme, für ein jüdisches Kulturschiff, die Goldberg in Berlin. Und da hat mir jemand gesagt, Mensch, schreib doch mal was, mach doch mal einen Abend über Bruno Balz. Und dann hat der Intendant gleich so eingegriffen, nee, Nazi-Lieder kommen Ihnen nicht aufs Boot, das war doch Hitlers Hitschreiber. Und die Frau hat dann erwidert, nee, das stimmt so nicht, der war schwul, der ist von den Nazis verfolgt worden, misshandelt worden und im Knast gesessen und so weiter. Okay, also ich kannte zwar diese ganzen Lieder, davon geht die Welt nicht unter und so weiter, aber den Namen hatte ich noch nie gehört und dachte, okay, gucke ich mir mal an, das klingt ja spannend. Und habe dann angefangen, erstmal im Internet zu graben. Und dann ist mir aber sehr schnell aufgefallen, dass irgendwie diese Geschichten, die da kursieren, sich gegenseitig widersprechen, dass Daten nicht stimmen können. Also ganz merkwürdig. Und dachte, okay, jetzt, dann habe ich irgendwie, Lunte gerochen. Dann habe ich Feuer gefangen und bin selbst auf die Suche gegangen. Also eben nicht nach Sekundär, sondern nach Primärquellen. Und da kam dann eben eine ganz andere Geschichte raus.
Und die beleuchten wir gleich nochmal. Vielleicht kurz an dich, Enno, die Frage. War dir Bruno Balz denn schon vertraut als Name oder seine Songs?
Ja, es sind natürlich Lieder, die man als deutscher Chansonsänger oder Chansonsänger, der sich mit deutschsprachigen Liedern auseinandersetzt, sind das natürlich Lieder, die einem gut vertraut sind. Ich habe in einem früheren Programm von ihm auch schon einmal Der Wind hat mir ein Lied erzählt gesungen. Ich selber fand immer, dass es schwierig ist, diese Lieder einfach so eins zu eins zu singen, weil sie halt ein bisschen für mich einen unangenehmen Beigeschmack haben. So habe ich zum Beispiel dieses Lied in meinem ersten Programm oder in meinem zweiten Programm war es irgendwie ironisch gebrochen. Und jetzt finde ich das interessant an unserer Zusammenarbeit, dass man ein bisschen diesen Deckmantel, der da drum liegt, um die Lieder auch enthüllen kann. Und das hilft mir auch bei der Interpretation, da nochmal neue Aspekte rauszuholen, dass ich also nicht das eins zu eins singe. Das würde mich nämlich nicht interessieren, jetzt einfach diese Schinken runterzusingen, so würde ich sagen.
Gut, dann steigen wir jetzt nochmal in die Biografie ein. Ich finde das ganz interessant. Nach dem Prolog kommt die Berliner Jugend, die haben wir schon kurz angedeutet. Und dann ist im Grunde das erste Unterkapitel, ich bin schwul. Das ist ja jetzt schon mal so ein Statement, was er relativ früh offenbar von sich ja auch wusste und offenbar auch ein Selbstbewusstsein hatte, um einfach offen damit umzugehen, dass er homosexuell ist.
Genau, also das ist wohl damals auch schon aufgefallen, dass er irgendwie mit 16, 17 angefangen hat, seine Homosexualität zu leben und irgendeinen seiner ersten Sexualpartner hat ihn dann tatsächlich auch zu Magnus Hirschfeld geschleppt und dem ihn Vorwurf geführt, sozusagen, guck mal hier, einer, der ist so jung und sagt schon, er sei schwul und der Hirschfeld hat ihm dann gesagt, dass er nicht schwul sagen soll, das wäre ein Schimpfwort, was die Normalen benutzen würden, um uns zu beleidigen. Und so fing das an und dann gibt es auch noch eine suffisante kleine Story, dass die hat bald selber erzählt, dass er einmal zu Hirschfeld eingeladen wurde und dann kam er da rein und als Karl Giese nicht da war. Und da habe sich also der Hirschfeld hat den Bademantel an und hat ihn dann geöffnet und sich ihm nackt gezeigt und ihn gefragt, ob es nicht das sei, wonach er verlangt. Worauf dann Bruno, wie mir sagt, so ein oller, dicker 50-Jähriger würde ihn jetzt nicht so richtig anmachen. Das ist so eine kleine Geschichte, aber die wird auch von jemand anderes erzählt, übrigens, also von einem anderen jungen Mann damals. Und manche Leute gehen davon aus, die sich mit dem Thema Hirschfeld befassen, dass das eine Art Test war. Also Test für seine, er hat ja Typen beschrieben oder versucht zu klassifizieren und so weiter. Und dass das also jetzt keine ernst gemeinte Avance war, sondern
Konfrontationstherapie. So was. Also vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Magnus Hirschfeld, Sexualwissenschaftler, und Karl Giese war sein Lebensgefährte, dass man das kurz einsortiert. Und Hirschfeld hat ja sehr viel zu dem Thema das dritte Geschlecht geforscht, viel zu den sexuellen Zwischenstufen und hatte eben in seinem Institut für Sexualwissenschaften, was ja da war, wo jetzt das Bundeskanzleramt und das Tipi stehen, da in den Zelten, hat dort ein Institut gehabt, wo viele Leute unterkommen konnten, aber eben nicht nur zum Thema Homosexualität, sondern eben zu aller möglichen Arten von Fragen der Sexualität, Prostitution, Abtreibung, weiß ich nicht, Geschlechtskrankheiten, alles wurde dort im Grunde behandelt und untersucht und erforscht. Genau, das einfach nochmal kurz von meiner Seite, kurz zur Einordnung. Und aber es gibt ja auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Nacktfotos von Bruno Balz, die dort entstanden sind.
Nicht ganz, aber Bruno Balz ist über Hirschfeld an Adolf Brandt geraten. Adolf Brandt war auch so ein Aktivist der Schwulenbewegung, der auch Fotograf war und reihenweise hübsche junge Knaben abgelichtet hat. Und unter anderem Bruno Balz mit, schätze mal, 15, 16, mit Zicklein und einem kleinen Kind auf einer Wiese, also so griechischer Kitsch-Stil. Das soll dann auch, hat der Erbe behauptet, veröffentlicht worden sein in Brandt. Er hat eine Zeitschrift, der eigene. Aber ich habe die alle durchgewälzt. Das Ding ist nicht erschienen. Aber egal, es hat bei Bruno im Schlafzimmer gehangen. Also er hat es offenbar als alter Mann auch noch gemocht.
Alles klar. Dann war er ja, also das ist ja dann so die Zeit, wenn er 1902 geboren war, dann war er ja, dann ist er im Grunde in die Weimarer Republik hinein erwachsen geworden. Wie war denn das Leben für ihn dort? Was für Pläne hatte er und ja, was weiß man über ihn aus der Zeit?
Na, der hat was ganz Banales gelernt, was man in der Kaufmann und Küfer, also jemand, der Weinfässer herstellt, aber der hat schon angefangen in der Schulzeit zu schreiben und der ist dann über diesen Kreis um Hirschfeld und Adolf Brandt ist er an Friedrich Ratzeweit geraten, der diesen Bund für Menschenrecht gegründet hatte, der sich für Rechte von Homosexuellen eingesetzt hat und bei dem, der hatte mehrere Presseorgane, mehrere Blättchen, bei dem hat er dann angefangen zu schreiben. Er hat Gedichte geschrieben, er hat kleine Erzählungen geschrieben, Feuilletons, hat sich da als verantwortlicher Redakteur betätigt und er hat einen der allerersten schwulen Schlager geschrieben, Bubi, lass uns Freunde sein. So, das war 1924, da war er selber 22, ein ganz kleines, kitschiges Lied. Das erste war ja das Lila-Lied und das war also das zweite. Und bis er in Ende der 20er Jahre dann tatsächlich Erfolg mit beim ersten Tonfilm hatte, hat er tatsächlich so die schwulen Blätter bedient.
Also das heißt, wenn dieses Bubi, lass uns Freunde sein, war durchaus schon als Lied geplant oder war das eigentlich eher ein Gedicht?
Nee, es war ein Lied, da gibt es auch Noten, das ist nicht als Schallplatte erschienen, aber es gibt die Notenblätter davon, das war schon so gedacht.
Ist das nicht sogar in dieser Zeitung herausgekommen, von diesem Ratzeweit? Nee, heißt der Ratzeweit?
Ratzeweit. Nee, das sind extra Notenblätter, also die sind richtig so verkauft worden als Notenblätter.
Ah ja, interessant. Und dann hast du jetzt schon gesagt, dann hat er im Grunde der junge Film oder der Ton, der Film fing an zu sprechen, der Film fing an Ton zu bekommen und das war im Grunde so ein bisschen mit für ihn die Möglichkeit, ja da kometenhaft doch, kann man schon fast sagen, aufzusteigen. Was hatte Bruno Balz, was andere Textdichter vielleicht nicht hatten, dass er so eine Chance hatte, da beim Tonfilm den richtigen Ton zu treffen?
Ich weiß nicht, wie da reingerutscht ist, jedenfalls war das ja der allererste deutsche abendfüllende Tonfilm, Dich hab ich geliebt, und er hat zufällig, ich weiß nicht, wer da daran ist, den Titelsong geschrieben, Dich hab ich geliebt, so. Und das Ding ist durch die Decke gegangen, das kam, also Charts gab's noch nicht, aber das wurde, hat sich verkauft wie heiße Semmeln, und auf diese Art und Weise ist er irgendwie in diese Branche reingerutscht. Und dann hat er auch aufgehört, also irgendwie schwule Publikationen zu bedienen oder überhaupt sich um Gleichgesinnte, Rechte zu kümmern, sondern ist dann voll in den Mainstream und hat von da an, es geht nicht alles auf einmal, aber sagen wir mal mit Amphitryon und mit solchen Filmen von Reinhold Schünzel, da war er dann, das ist 33, 34, also kurz bevor der Machtergreifung von Adolf, war er schon ziemlich weit oben.
Also dann kann man es vielleicht irgendwie so zusammenfassen, dass je düsterer die 20er wurden, umso weniger aktivistisch war er unterwegs?
Ne, ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, dass er dann in der Allgemeinheit angekommen ist.
Okay.
Der war ja inzwischen auch dann nicht mehr ganz so jung, also dann war er irgendwie um 30 oder so, also hat sich selbst vergewissert seines Schwulseins, das war eine Ebene, aber jetzt ging es darum, auch Geld zu verdienen und da wollte er auch gut leben und das ging dann damit auch. Mhm.
Wann hat er denn Michael Jari kennengelernt, seinen langjährigen Partner, Kompagnon für, also auf beruflicher Ebene?
Es war 35.
Ach, erst so spät, okay.
Davor hatte er schon ein paar ordentliche Nummern abgeliefert und viele Nummern von denen, die er für Zara Leander getextet hat, die sind auch nicht von Jari, sondern von Brühne oder von also anderen Autoren oder anderen Komponisten. Aber Jari war so ein, ja, war irgendwie so ein dicker Freund von ihm. Die haben sich offensichtlich, konnten gut miteinander. Die sind ja dann auch ans selbe Haus gezogen und haben dann mit Frau Leander zusammen so als Trio Infernale agiert.
Jetzt sind wir schon in der Zeit, die ja eben die dunklen Jahre im Grunde, die Zeit des Nationalsozialismus. Er ist da ja relativ nahtlos rübergeschwappt. Also andere hatten es vielleicht schwieriger, jüdische Menschen ohnehin ganz, ganz schnell, ganz schwer. Er als Homosexueller hat es aber irgendwie geschafft, erstmal dabei zu bleiben. Nichtsdestotrotz ist er, wenn man jetzt erstmal den Kurzbiografien, die so im Netz kursieren, glaubt, mehrfach verhaftet worden, weil er gegen den Paragraphen 175 verstoßen hat.
Ja, der ist 36 verhaftet worden, aber also die Story, die da mit verbunden wird, die erzählt wird, hat so nicht stattgefunden. Also vermeintlich ist er während der Olympiade verhaftet worden im Tiergarten und hat dann nach je nach Quelle 6 bis 8 Monate Plötzensee gesessen und alles ganz furchtbar und sei dann halt vorfristig ein bisschen entlassen worden mit der Auflage, er soll irgendeine unbekannte, entfernte Cousine heiraten und er solle von da an anonym publizieren und er soll akzeptieren, dass alle seine bisherigen Sachen, die er geschrieben hat, dass sein Name gelöscht wird und so weiter. So, das ist die Legende. Mhm. Und wenn wir jetzt in die Archive gehen, dann war es alles ein bisschen anders. Okay, der ist wegen Verführung eines minderjährigen Strichers angeklagt worden, war nie in Plötzensee, sondern in Tegel und ist nach 7 Wochen rausgekommen, weil jemand die Kaution für ihn gezahlt hat aus einer U-Haft. Bei der Verhandlung hat dann der Anwalt der UFA, die nicht auf ihr tolles Talent verzichten wollte, dafür gesorgt, dass dem Stricher die Schuld zugeschoben wurde. Also das Strafmaß wurde von eigentlich 9 bis 12 Jahre auf 6 Monate verkürzt auf diese Art und Weise. Aber er ist auch da nicht eingefahren, sondern ist gegen die Zahlung eines Bußgeldes rausgekommen und das wurde dann auch noch auf Raten vereinbart. Also der Anwalt hat ganze Arbeit geleistet, das heißt, diese ganze Story hat sich, okay, auf 7 relativ nette Wochen, weil ihr habt in den Akten auch gefunden, dass er da Besuch empfangen durfte und dass er Bücher haben durfte und dass er andere treffen durfte, also er war auch nicht in Einzelhaft, also alles sozusagen relativ glimpflich ausgegangen. Das ist die eine Haftstory. Die andere Haftstory, die ist ein bisschen übler, die hat Jahre später stattgefunden, soll stattgefunden haben. Da ist dann in, je nach Quelle von Folter, von Misshandlungen, von Drogen, von unter Drogen habe er irgendwelche Sachen geschrieben, die Rede, das ist auch alles so nicht wahr. Also wenn wir das jetzt in der Kurzfassung, reduziert sich das auf eine halbe Nacht und nicht auf Gestapo-Keller, ist also auch anders, als das erzählt wird. Im ersten Zusammenhang vielleicht noch, das habe ich vergessen zu sagen, der hat geheiratet, aber er wurde nicht dazu gezwungen. Die Hochzeit war bereits vor der Verhaftung geplant gewesen, so wie viele Homosexuelle sich auf diese Art und Weise ein bisschen Luft verschafft, dann, indem sie jemanden geheiratet haben in der NS-Zeit. Das hat er halt auch gemacht. Und er hat auch dann nicht anonym schreiben müssen. Es gibt unendlich viele Plakate und Notenblätter und Schallplatten, wo sein Name draufsteht. Und in dieser Zeit, in der er angeblich im Knast war, hat er sehr viel produziert. Mhm. Tolle Sachen.
Was mich da jetzt nochmal interessiert, ist, wie das kommt, dass so eine Geschichten in Umlauf kommen. Also, weil das, was ich auch wusste oder was ich dachte zu wissen, ist, dass er gerade bei der zweiten Verhaftung dann, ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, in dieser Nacht geschrieben haben soll. Und das Wunder geschah, weil er direkt danach dann freikam. Und das ist ja wahrscheinlich der große Hit nach Kann denn Liebe Sünde sein von Zara Leander.
Ja, das ist alles Schwachsinn. Also, das, diese Story ist einmal von der Tochter des Komponisten und einmal von dem Erben von Balz in die Welt gesetzt worden, in etwas unterschiedlichen Versionen, aber immer, die, dass in diesem Moment dieses Lied entstanden sei und er also dem, knapp dem Tode entronnen und dem KZ und so weiter. Das ist alles Schwachsinn. Bruno Balz hat selbst in den 80er Jahren jemanden auf die Frage geantwortet, alles Quatsch, wörtlich, alles Quatsch. Er sei nie im KZ gewesen, er sei nie gefoltert worden, er habe die Lieder als einen der vielen Aufträge geschrieben, die er damals gekriegt hat. Ende der Durchsage. Das ist alles und da gibt's noch mehr Geschichten drum. Goebbels hätte sich eingemischt und Zara Leander und weiß der Teufel, alles das. Also Goebbels hat da nun jeden Scheiß aufgeschrieben, Entschuldigung. Also jede Banalität, wo er irgendwas gemacht, erreicht oder manipuliert oder eingegriffen hat, gibt's bei dem nicht. Bei Zara Leander kommt davon nichts vor. Also es ist alles erfunden. Ja, warum macht man sowas? Einmal glaube ich schon, so wie Enno schon gesagt hat, diese Lieder hatten einen Geschmäckler, nicht? Wie man in Schwäbisch, glaube ich, sagt. Also die, und plötzlich wird sowas quasi eine Widerstandshymne. Diese ganzen Dinger da, die große Liebe, war ein Film, wo der wehrmachtsschunkelnde Wehrmachtssoldaten eben zu Zara Leanders großen Auftritt zu sehen sind. Das hat natürlich, das hat keinen guten Background und mit so einer Story verbunden wird es aber auf einmal reingewaschen und wird schick irgendwie oder wird singbar oder hörbar. Das ist vielleicht eine der Gründe, warum Leute, der Bruno Balz hat das ja nicht selber getan, der hat seine Geschichte nicht gefickt, das haben andere getan und das ist aber so ein Klassiker, da gibt es dieses schöne Wort Gedächtnistheater, deutsches Gedächtnistheater für, dass Leute Biografien faken oder verschönen oder ändern oder ja, um sich vom Opfer, vom Täter zum Opfer oder wie auch immer zu machen. Mhm. Oder vielleicht auch um was zu verkaufen. Mhm. Ich will nichts unterstellen, ich weiß nicht, der Erbe ist tot, ich weiß nicht, was ihn umgetrieben hat, kann es nur vermuten.
Aber er war ja offenbar nicht der Einzige, es wurde nur dann einfach später eben dann auch nochmal kolportiert, dass das mit...
Es ist Copy and Paste, ja. Also entweder Sensationslucht, natürlich verkaufen sich Geschichten besser, wo es knallt und wo einer wimmernd in der Zelle liegt, als wenn er an seinem Schreibtisch sitzt und einfach ein Lied schreibt.
Mhm. Also, ich meine, wenn das halt bei deiner Recherche ist, kann ja auch die Chronologie der Ereignisse einfach so nicht stimmen, denn der Film war doch nach deiner Recherche schon abgedreht und diese Haft soll ja eigentlich später stattgefunden haben. Das fand ich dann besonders interessant, eigentlich nur, dass das auch gar nicht geht. Und was du mit der Reinwaschung sagst, ich finde ja auch, an dieser Plakette an der Fasanenstraße steht ja dran, dass da das unvergessene Lied Davon geht die Welt nicht unter im Rahmen dieser Folter geschrieben wurde oder dieser Haft. Und das ist ja gerade eins der Lieder, die am unangenehmsten sind, wenn man sich, weil die sind ja auch nicht von den Filmszenen zu trennen, wo sie stattfinden. Wenn man, ich sehe ja automatisch diese schunkelnden Soldaten dabei. Da kann man ja nicht sagen, das ist einfach hier nur ein unvergessenes Lied. Ja, finde ich
merkwürdig. Ja, ich habe die Gedenktafelkommission auch angeschrieben, weil ich gerne wissen wollte, wie die eigentlich zu diesem Text kommen. Das ist auch eine Sache, die der Erbe eingerührt hat, diese Gedenktafel.
Warum hängt die an der Fasanenstraße?
Die hängt an der Fasanenstraße 60, weil er dort gewohnt hat.
Ach so,
weil auch Michael Jari dort gewohnt hat. Mhm. Aber wir können uns nichts vormachen. Der Junge hat richtig gut verdient in der Zeit. Also wir reden jetzt vom Jahr 1942. Der hat das Zehnfache von einem Professor verdient. Also der war richtig gut im Rennen. Mhm. Der hat keine explizite NS-Gruppe. Propaganda oder irgendwas gemacht. Der hat Herzschmerz, Liebe, Tralala, Heimweh-Lieder gemacht, aber die sind natürlich benutzt worden, klar. Und die sind auch manipulativ benutzt worden und propagandistisch benutzt worden. Das ist klar. Wir wissen nicht, was er sich dabei gedacht hat. Wir wissen nicht, ob er sich irgendwas dabei, einen Kontext dabei gedacht hat. Ich habe lange danach gesucht, ob ich irgendwelche Sachen von ihm, Aussagen über die NS-Zeit finde. Mir ist auch aufgefallen, dass dieses Haus, dass als er in dieses Haus eingezogen ist in der Fasanstraße, gleich mit Jari zusammen, also Jari kurz danach, da dachte ich, wie kann das sein? Fasanstraße, schicke Gegend, Vorderhaus, tolle Wohnung mit Balkon. Wieso sind da so viele Wohnungen frei? Mhm. Klar, also das war 39. Ja. 38, 39 und dann liegen da auch eine ganze Menge, nämlich 9 Stolpersteine vor dem Haus. Da habe ich mich auch gefragt, Jungs, ihr habt hier die ganze Zeit habt ihr hier gewohnt, ihr habt hier geschrieben, geliebt, vielleicht auch gelitten, keine Ahnung, aber ist euch jemals, ist euch das aufgefallen? Keine Ahnung, also es gibt keine Aussagen von Balz oder von Jari über diese Zeit.
Also, dass sie vermutlich in eine Wohnung gezogen sind, die jüdischen Mitbürgern vorher gehört hat oder die dort vorher drin gewohnt haben und dann ausziehen mussten oder deportiert wurden. Man weiß es ja meist nicht so. Meist mussten sie ja erst noch ausziehen in eine andere Wohnung und dann. Aber wenn die Stolpersteine dort liegen, das ist ja meist immer die letzte Adresse, die man von den Menschen kennt, bevor sie dann weg mussten. Entweder fliehen konnten oder eben dann tatsächlich ins KZ sind. Ja, das sind auch so Sachen, wo man dann, wie ihr schon richtig sagt, nicht so ganz blind drüber hinwegblicken möchte.
Na, vor allem ist es ja als latent verfolgte Person, die ja trotzdem war, ist es ja schlimm genug. Und die Zustände, unter denen man gelebt hat, die haben ja dann diesen Anstrich gar nicht nötig, sondern wir müssen uns ja mal reinversetzen, wenn wir uns mit jemandem treffen oder lieben würden und müssten immer Angst haben, dass wir dann entdeckt werden oder verfolgen, ist ja schon schlimm genug. Ja? Da brauche ich doch nicht mehr noch was auszudenken, was ich da raufpacke.
Ja, verstehe ich auch nicht. Also diese Geschichte, die quasi im Nachhinein, die posthume Dramatisierung, die war absolut unnötig. Also das war Drama genug.
Ja.
Als Schwuler oder als vielleicht auch als Lesbe, vielleicht nicht so sehr, aber als Homosexueller, es war klar, also 36 hat er den Röhm meucheln lassen, oder 35, 36 ist der Paragraph 175 drastisch verschärft worden, dann konntest du, da hat gereicht, Händchen halten gereicht, um verhaftet zu werden, also das sind ja alles genug äußere Bedingungen, die sowieso das Leben schon zur Hölle machen. So. Mhm. Deswegen, ja, jetzt da noch einmal eins draufsetzen, wahrscheinlich um sich selbst interessant zu machen als Nachfolger oder als Sprecher des nicht mehr Lebenden. Ja. Das war's dann wohl.
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, was weiß man denn über diese Ehe von ihm? Also du hast ja gesagt, er hat geheiratet.
Also der hat geheiratet, nämlich eine Cousine, entfernte Cousine. Die war aber nicht, also Florian Illes hat über die geschrieben, das sei eine unbedarfte Bäuerin aus Pommern gewesen, war sie nicht, sie war Krankenschwester, sie war auch nicht unbedarft, die war gar nicht so blöd. Wie gesagt, ich sagte schon, die Hochzeit war schon vor der Verhaftung geplant. Das ist also alles erstunken und erlogen. Die haben einfach beide voneinander profitiert. Selma, so hieß sie, hat ihn bis zu ihrem Lebensende begleitet. Also ich werde das, und die Pharma sagt wieder, sie hätte ihn bespitzelt oder hätte der Gestapo Informationen geliefert. Glaube ich nicht. Es gibt keinerlei Belege, außer dass der Erbe das erzählt hat. Es gibt in den, es heißt, dass sie nach dem Krieg hätte er ihr die Scheidung angeboten und sie hätte gesagt, nee, will sie nicht, sie hätte ihn erpresst, sie würde dann seine Homosexualität an die große Glocke hängen. Bruno Balz ist nach dem Krieg, der Paragraph 175, der lief ja weiter, unverändert, ist noch zweimal angeklagt worden wegen homosexueller Handlungen, ist er mit einer Geldstrafe davongekommen, das andere Mal wurde eingestellt, da behauptet der Erbe, das wäre auch Selma gewesen. Ich glaube das nicht. Bruno Walz hat 1950 ungefähr einen Kerl kennengelernt, einen ganz süßen Lockenkopf, Paul. Und Paulchen ist bei ihm eingezogen. Paulchen wurde sein Sekretär. Paulchen hat bis zu Paulchens Ende dort gelebt, und zwar mit Selma zusammen. Und die haben den adoptiert. Mhm. Also Selma und Bruno haben Paulchen adoptiert. Und also jetzt kann mir keiner erzählen, dass die jetzt so einen riesen Hass geschoben haben. Die haben beide voneinander gut gelebt. Er hat sich ein bisschen geschützt durch optisch, durch ihre Anwesenheit. Da gibt's auch so Home Stories in der Hör zu von 1950, wo sie da steht dann drin, dass sie ist in Berlin und er in seinem Urlaubsort oder in seinem, da wo er sein Häuschen hat, würde jetzt da alles alleine meistern. Und okay, also diese ganze Mimikry-Geschichte, die geht komplett weiter durch die ganze Bundesrepublik. Der ist ja erst 88 gestorben. Bis zum Ende geht die durch. Und er war letztlich ein treuer Typ. Der hat die Selma in seinem Grab, in dem Grab seiner Eltern beisetzen lassen. Er hat Paulchen im Grab seiner Eltern beisetzen lassen. Also eigentlich möchte ich der nichts Böses hinterher sagen, weil das lässt sich nicht beweisen. Mhm.
Das ist alles so interessant. Vor allem gerade das mit der Homestory finde ich irgendwie auch spannend, weil ich immer tatsächlich auch davon ausgegangen bin, dass man einfach, dass so ein Liedtexter an sich eh gar nicht so ein spannender Typ ist, dass man da jetzt wirklich große Beiträge macht. Aber er war ja offenbar dann doch zumindest zu Lebzeiten oder in der frühen Zeit oder der Nachkriegszeit dann immer noch so populär, dass man so eine Geschichten über ihn bringen.
Also das war eine einmalige Geschichte, so. Das war, weil er da 50 wurde, das war sein 50. Geburtstag. Ansonsten ist er in der Nachkriegszeit meistens im Zusammenhang mit Michael Jarre, der war also viel geschäftstüchtiger als Walz und viel mehr, der hatte Weiber, der hatte Autos, der Höhle, GEMA-Millionär, also der war sehr viel mehr in der Öffentlichkeit, ist auch im Fernsehen aufgetreten mit am Klavier, ne? Also solche Sachen, Texter, der ist immer ein bisschen am Arsch, also nicht so populär oder nicht so sehr in der Öffentlichkeit. Und wenn, dann ist er halt mit dem Jari zusammen in der Zeitung gestanden.
Ich frage mich nur, ob vielleicht aber Texter früher größeres Renommee hatten als heute in der allgemeinen Wahrnehmung. Wenn ich jetzt mir irgendwie auf YouTube so alte Aufnahmen angucke, da ist ja manchmal die Schallplatte so abgebildet, da steht ja immer extra der Text so noch da, aber wer kennt heute von irgendwelchen Pop-Songs, weiß ja niemand, wer den Text geschrieben hat im Allgemeinen. Vielleicht waren die damals noch mehr im Bewusstsein als heutzutage. Könnte ich mir vorstellen. Habe ich keinen Beweis für.
Ich weiß es auch nicht, aber könnte ich mir auch vorstellen. Ja, aber natürlich trotzdem, auch damals hat man schon den Texter öfter mal weggelassen, nicht nur Herrn Walz, auch andere. Der Komponist war schon immer das Wichtigere. Also wenn Robert Stolz einen Titel geschrieben hat, den Walz vertextet hat, dann stand da Robert Stolz. Also er ist auch vor diesen Episoden mit Homosexuell und so weiter.
Kommen wir mal kurz zum Kriegsende und dann letztlich auch in die Nachkriegszeit hinein. Er blieb, das wissen wir, mit Zara Leander befreundet. Zara Leander hat es ja eigentlich mehr oder weniger auch geschafft, diesen Umbruch da oder das Ende des Krieges und diesen Wechsel gut hinter sich zu bringen, obwohl sie die Vorzeigeschauspielerin war zur Nazizeit. Du hast vorhin selber schon Hitlers Hitschreiber gesagt, also es eilte ihm ja sozusagen dann doch ein Ruf voraus, sicherlich auch schon in der Zeit. War das jetzt eigentlich so relativ ungewöhnlich, dass diese Künstler und Künstlerinnen, die in der Zeit in Deutschland geblieben sind und auch dort gearbeitet hatten, dann relativ nahtlos anknüpfen konnten? Es sei denn, vielleicht sie haben einen ganz üblen Film mitgespielt, obwohl selbst die haben ja weitergeredet.
Absolut. Also die haben das Hitschreiber, das ist viel später, das ist so irgendwie so eine typische Taz-Titelei oder so. Also das hat man damals nicht gesagt. Aber die konnten eigentlich alle nahtlos anschließen. Und Bruno Walz war einer der harmlosesten. Also der stand eben anders als Michael Jarre nicht auf Goebbels gottbegnadeten Liste der Leute, die nicht eingezogen wurden und so weiter, die also unabkömmlich waren. Und fast alle seine Komponisten haben drauf gestanden. Also die waren, und okay, die Leander, die hat erstmal in Schweden natürlich und dann hier erstmal einen kleinen Karriereknick gehabt. Aber das hat sich schnell gegeben. Also 49, 50 waren die wieder alle da. Und auch Bruno Walz. Also der Der schon viel früher, der hat schon an der ersten großen Produktion im amerikanischen Sektor mitgemacht, Filmproduktion, und hat ohne Ende Berlin-Lieder geschrieben. Mein Onkel Hector wohnt im anderen Sektor. Berlin bleibt doch Berlin, also Sachen, die Leute vielleicht heute sogar noch kennen. Die waren alle sofort wieder drin. Also für mich ist so ein klassisches Beispiel darüber, dass die eigentlich, oder dass auch Breis eigentlich ein kurzes Gedächtnis hatte, so diese Episode für mich. Der hat sich 1950, da war Berliner noch ganz platt, kaputt und geteilt, hat er sich ein Haus in Bayern gekauft. Und dann dachte ich, okay, Bad Wiessee. Bad Wiessee ist der Ort, wo Ernst Röhm gemeuchelt wurde, und der hat sich ein Haus gekauft, angrenzend an eine Kurklinik von einer Witwe von zwei richtig fetten SS-Leuten. Der eine war im Buchenwald und der andere war im Reichsführer-SS-Stab. Also richtige Großkopfhäten. Hat ihm auch mal nichts gemacht, und die sind dann da alle angetreten, bei ihm und bei ihr in dieser Kurklinik. Genau, Grete Weiser, Hans Albers, also die ganze Uferprominenz von damals und die neuen Stars, Peter Alexander, also so. Und so mein Lieblingsbeispiel ist Norbert Schulze. Norbert Schulze ist ein Komponist, kennt der Lilli Marleen bestimmt. Der hat aber eben nicht nur Lilli Marleen komponiert, der hat auch Bombenrollen in Afrika, nee, Panzerrollen in Afrika und Bomben über England und solche Sachen. Hat nichts gemacht. Also der war ganz gleich 50er Jahre, war der schon Vorsitzender, Präsident des Verbands Bundesdeutscher Komponisten, und hat dann mit Balz zusammen so Rudolf Schock, Ohrwürmer der 50er Jahre geschrieben. Also die haben eigentlich alle in Westdeutschland jedenfalls einfach weitergemacht.
Und man ist da manchmal so ein bisschen ratlos, oder ich frage mich dann immer so, auch weil er ja dann auch trotzdem auch noch mal verhaftet wurde. Also wie unbedarft ist der durchs Leben gegangen?
Meinst du 46 noch mal verhaftet? Das ist auch eine Fake-Nummer. So. Entschuldigung. Aber der Erbe behauptet, er sei 1946 von den Amerikanern verhaftet worden und wegen Propaganda für das NS-Regime angeklagt worden. Und dann hätte es einen Prozess gegeben, und im Prozess sei er dann aber freigesprochen worden, weil er ja ein armer Schwuler war. So, das ist jetzt mal meine Kurzfassung. Ich habe das wirklich, ich habe mich auch mit den Alliierten Archiven beschäftigt und habe die Leute da, es gab keinen Prozess gegen Bruno Balz. Es gab das, was es bei allen gab, nämlich ein Entnazifizierungsverfahren. Das war ein Interview, und von dem Ding existiert auch ein Deckblatt, und da steht No Objection drauf, also kein Verdacht oder keine. Der ist nicht mal als Mitläufer eingestuft worden. Ja. Also es gab gar nichts. Also auch diese dritte Haftgeschichte ist einem talentierten Mann zu verdanken, der einfach schöne Geschichten geschrieben hat, aus denen man einen schönen Film oder einen schönen Theaterabend machen könnte, wenn man wollte.
Ja, jetzt ging das bei, ich meinte jetzt eigentlich diese beiden nochmal Anklagen, oder dass er nochmal einbestellt wurde wegen Paragraph 175. Es ist, also das meine ich mit unbedarft. Also er wird,
Der war nicht unbedarft, der war ungrenzenlos leichtsinnig. Der war grenzenlos leichtsinnig. In der NS-Zeit konnte er sich darauf verlassen, dass ihm seine Freunde da oben immer geholfen haben aus brenzligen Situationen. Und in der Nachzeit, der vielleicht eine Mischung aus Blödheit und Leichtsinn, weil es hat ja irgendwie immer geklappt. Also wenn man den Gerüchten glaubt, dann war er sehr aktiv unterwegs, sexuell. Das heißt, okay, da ist halt zweimal erwischt worden, aber alle anderen haben geklappt. Also,
ne? Ach, vielleicht, wenn man in der damaligen Zeit was ausleben musste, war man vielleicht auch durch die Perversion der Umstände, zeitlichen Umstände auch gezwungen, da sowas zu machen, und hatte gar keine andere Möglichkeit, wenn man nicht als Mensch leben wollte.
Ja.
Also es ist ja auch schon wieder schlimm genug.
Na klar, ne? Und es gab ja diese, es gab ja nicht so Etablissements oder jedenfalls nicht in der, ja. In der Weimarer Republik schon, aber in der Nachkriegszeit eben nicht. Oder wo man hingehen konnte.
Tiergarten so. War abgeholzt, wurde auch keine Verstecke. Ja. Und in der Nachkriegszeit war das jetzt aber so, dass es erstmal eigentlich so weiterlief wie bisher. Es war ja auch, glaube ich, die Zeit, weil nach wie vor Musikfilme, Schlagerfilme total angesagt waren, Heimatfilme mit viel Musik, es wurde immer gesungen in jedem Film. Aber
nur die Beine von Dolores, also dieser ganze Schwachsinn, ja.
Ich finde aber interessant, wie auch im Persönlichen offenbar eine Anpassungsfähigkeit da war, wie auch musikalisch und textlich eine Anpassungsfähigkeit bei den Städten, weil von den schwulen Schlag oder von dem schwulen Schlag oder den schwulen Gedichten des Anfangs hin dann zu diesen Nazi-Durchhalteliedern, sage ich jetzt mal, und dann diesen Nachrichtenliedern konnte die offenbar problemlos alle möglichen Genres bedienen. Wenn man denkt, wir haben dann, ich weiß nicht, davon geht die Welt nicht unter und dann nach dem Krieg hieß es Winke, Winke. Es ist ja schon, konnten den Zeitgeschmack gut bedienen. Ne?
Richtig, also der hat sich nicht, war sich nicht zu blöd dafür, oder sag mal so, zu blöd dafür, jeden Schwachsinn zu schreiben, wenn es sein musste. Also das, was halt gewünscht wurde.
Ja, ja, auch Jahre, auch, oder die Komponisten ja auch, das ist ja auch stilistisch dann ziemlich anders, finde ich. Ja.
Und dann gab es aber ja trotzdem eigentlich so einen Karriereknick.
Na, was heißt Knick? Der war ja nun, der wurde ja auch älter und der kam da nicht mehr mit. Also mit diese so um Mitte der 50er Jahre war das dann, okay, wie gesagt, der ist 1902 geboren, war dann irgendwie ein bisschen Ende oder wurde das weniger. Dann hat er nochmal eine große Nummer gelandet, das war Wir wollen niemals auseinandergehen, Heidi Brühl. Das sollte eigentlich Sarah Leander singen, wollte er, aber Jari hat irgendwie das Interesse an der verloren, die war ihm zu alt geworden und hat diese junge Heidi Brühl aufgegabelt, die war irgendwie 16, 17 oder irgendwas, also die nächste Liaison und hat der das zugeschanzt und die hat dann auch eine goldene Schallplatte oder irgendwas bei der Eurovision mit dem Ding gewonnen und dann war aber wirklich Sense und dann kam noch einmal 1967 ein dicker Knaller, Mama, also Heinche, aber
du musst doch nicht in deinen Jungen
weiter, ey.
Ich kann nicht singen. Aber was ich interessant finde, und das ist auch, was Enno auch daran reizt, glaube ich, ist, dass das eigentlich ein Song aus einem gefloppten NS-Film ist, ne? Von 1941.
Oder ein italienischer Film.
Deutsch-italienische Koproduktion von 1941, gesungen von Beniamino Gigli, der Lieblingssänger des Duce. Und einer der Lieblingssänger von Adolf und Josef Goebbels. Der Film ist nicht gelungen oder ist nicht angekommen, aber
das Lied war noch übrig. Das Lied konnte man noch mal recyceln.
Ja, das ist das Interessante bei uns dann in diesem Programm, dass wir solche Sachen dann demaskieren können eigentlich. Durch diese Mischung aus Judiths Vortrag und meinem Gesang, würde ich sagen.
Genau, ne?
Genau, also über euer Programm oder wie ihr euch das vorstellt, wie man sozusagen so ein Leben auf die Bühne bringt, reden wir auch gleich noch. Mich würde jetzt noch mal interessieren, also er ist dann in Bad Wiessee 1988 gestorben, gut betucht, würde ich sagen, weil die Tantiemen werden ja sicherlich gelaufen sein, ne? Und dann hatte er, und da würde mich interessieren, warum, hat er verfügt, dass 10 Jahre lang über ihn nichts veröffentlicht werden darf oder aus seinem Nachlass nicht rausgegeben, oder?
Also der hat sich selber nie geäußert zu irgendwas. Also der hat sich bedeckt gehalten in jeder Beziehung. Und ich kann gut verstehen, dass er gesagt hat, dass er auch nicht nach seinem Tod nicht wollte, dass das geoutet wird, dass er schwul ist und solche Sachen. Und dass er vielleicht seine Zeitgenossen erstmal auch unter der Erde sehen wollte, bevor darüber geredet wird. Also das ist meine Fantasie, ich weiß es nicht. Oder vielleicht hat er seinem Erben doch nicht ganz getraut. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also er war ja dann alleine. Er war Die waren alle gestorben, der Bruno, der Paul war tot, die Selma war tot, die Zara war tot, die ganzen Freunde war tot, der Jari ist, glaube ich, kurz nachher oder kurz vor ihm auch gestorben. So,
also er war ja 85, ne?
86,
ja, glaube ich. Genau. Ja. Okay, und jetzt gibt es eben diesen Erben, den du lustigerweise immer nur den Erben nennst. wie ist denn der an die Sachen gekommen?
Ja, also nach seiner Story oder nach seiner Version hat er ihn 1960 kennengelernt und der Balz hat irgendwie Bilder gemalt, ein Bild von ihm gekauft und das sei dann, und ich behaupte sehr vermutlich auch seinen Körper, oder ich behaupte das nicht, sondern ich vermute das, aber das ist eben nicht seine Story. Seine Story ist jetzt, dass das die riesengroße Liebe war und er war der einzige Lebensgefährte und natürlich war es eine reine Liebe, es hat mit Erotik gar nichts zu tun. Und er ist dann am Ende auch der, der an seinem Sterbebett sitzt und ihm den letzten Löffel Suppe reicht und so. Und so hat er das allen erzählt und so klang das dann irgendwie auch für jedermann, jeder Frau plausibel, dass der da am Ende, oder kurz vor seinem Tod, ihn zum Alleinerbe und Rechteinhaber gemacht hat. Wie die Story wirklich, also ein Indiz dafür, dass die Story, dass er selber sich bewusst war, was er da macht, ist der Umstand, dass er, ich habe den Grab besuchen wollen von der Familie Balz. Das war so das Abschluss der Recherche, weil diese Erben nie geantwortet, nie reagiert haben auf irgendwas. Bin ich also auf den Friedhof gegangen, Wilmersdorf, und ja, da war der Grabstein weg. Der Alte, auf dem stand Brunos Vater, Brunos Mutter, Brunos Ehefrau, Brunos Sohn in Anführungsstrichen, also dieser Paul und Bruno natürlich. Und dieser Grabstein war weg und da stand ein neuer Grabstein, da gab es nur noch Bruno und ein QR-Code. Mhm. Und der führt zu der Webseite mit der Version, die der Erbe gerne erzählt oder verbreitet haben wollte. Mhm. So. Und das ist... so, für mich so ein also ich finde es geschmacklos natürlich, aber es ist ein Indiz dafür, dass, okay, das ist, ich muss diese Version durchdrücken. Hm. Also das hat er kurz vor seinem Tod, der Erbe ist inzwischen ja auch gestorben und kurz vor seinem Tod hat er das noch
gemacht. Jetzt gibt es neue Erben und das ist auch...
die neuen Erben, die haben nicht reagiert auf meine vielen Anfragen und...
ja.
Dann eben nicht.
Ja, also hast du dir gedacht, nicht nur ich schreibe jetzt mal ein Buch, weil nach diesen ganzen Recherchen, die ja für eine Theaterproduktion überlegt wurden, einfach mal diese Nebelkerzen auszupusten oder mal zu schauen, wo es, ich fange nochmal an.
Ich sag mal, du hast mich gefragt, warum ja nur der Erbe heißt. Genau deswegen heißt er nur der Erbe. Er hat die ganze Familie ausgelöscht. Mhm. Also will ich seinen Namen auch nicht.
Ja, okay, dann werden wir ihn auch nicht nennen. Du hast jetzt, und das ist ja das Tolle an dem Buch, dass du im Grunde jetzt die Chance hast, aufgrund deiner Recherchen diese Geschichte zu korrigieren, beziehungsweise der Geschichte etwas entgegenzusetzen, was wesentlich faktenbasierter scheint als das, was eben über Bruno Balz so kursiert. Es ist zum einen dieses Buch im Nicolai Verlag erschienen und die Recherche dazu war ja eigentlich, oder die ursprüngliche Idee war ja, dass du fürs Theater eine Theaterproduktion zu Bruno Balz machen wolltest.
Ja, so eine Theaterproduktion wird es jetzt nicht, aber es wird was anderes. Es wird ein wunderbarer Chanson- und Laberabend. Der liebe Enno, klingt ja so ähnlich,
ja.
Mit O hinten. Enno Kraus wird Lieder, die Bruno Balz geschrieben hat, hauptsächlich für Zara Leander, aber auch für andere singen. Und ich werde ein bisschen erzählen, wie das Leben von Bruno meiner Meinung nach verlaufen ist.
Mhm. Also steht im Mittelpunkt im Grunde das Korrigieren einer, ja, in Anführungszeichen aufgeblasenen Biografie, oder ist es eher der Wunsch, sich dem Ganzen mal kritischer zu nähern oder den Helden vom Sockel stürzen? Das ist vielleicht auch ein bisschen jetzt Quatsch, aber sagen wir mal einfach eine alternative Geschichte zu erzählen.
Also ich will niemanden vom Sockel stürzen, also das maße ich mir auch nicht an. Ich habe auch nicht in der NS-Zeit gelebt. Wenn, dann von Sockel stürzen die Leute, die Geschichten verändert haben. Nee, es geht einfach darum, einen Mann zu zeigen, so wie er an der Realität war. Und vor allem diese Lieder auch ein bisschen anders, als sie normalerweise runtergeleiert werden, ohne dass jemand den Kontext im Kopf hat dabei, das zusammen zu präsentieren.
Ich würde nochmal aufgreifen, dass man so ein Lied aus dem Kontext löst und so vor sich hinsingt und das dadurch so ein Eigenleben nochmal bekommt, finde ich ja eigentlich, kann ja auch ein Geschenk sein, ne? Also das ist ja auch durchaus was Spannendes. Jetzt hast du, Enno, eingangs schon gesagt, ja, für dich hat das im Grunde, ein Lied von Bruno Balz zu singen, schwingt für dich eigentlich immer diese ganze Zeit mit, in der das Lied, in der das Lied geschrieben wurde. Aber ist das wirklich so oder ist das jetzt für dieses Projekt für dich nochmal besonders interessant?
Das ist nochmal besonders interessant, weil ich würde jetzt von alleine, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, einen ganzen Abend mit Bruno Balz Liedern zu machen, weil dafür würde es mich an sich nicht so sehr interessieren, das zu machen. Aber jetzt bin ich dadurch natürlich nochmal dazu gekommen, mich anders damit zu beschäftigen und sehe natürlich auch, was für Anhaftung hat die Geschichte an diesen Liedern hinterlassen. Das sind ja alles Lieder, die auch in unserem kollektiven Gedächtnis irgendwie rumschwirren. Bei Judith durch ihre Geschichte ganz anders als bei mir. Und das sind auch alles Sachen, die, hoffe ich, diese Interpretation mitliefern wird. Ja, dass ich auch gucke, was haben diese Lieder mit den Leuten eigentlich gemacht, die sie gehört haben? Oder wie wurden sie zu verschiedenen Zeiten anders wahrgenommen? Wie nehmen sie heute auch ganz anders wahr als jemand zur damaligen Zeit? Ja?
Oder wie hat sich das geändert, nicht? Also wir haben zum Beispiel Lieder für Hildebrand, nicht? Also wie so als lesbisch verschrien war, wie Vampirs Schwanengesang, und er singt ein anderes Lied von Balz für die, wo du einfach siehst, wie sich die Texte ändern innerhalb der NS-Zeit. Also wie die am Anfang noch frech sind und suffisant und einen Subtext haben und wie sie dann ja banal werden.
Und dann man sieht, was hätte eigentlich auch möglich sein können, wenn die Geschichte anders verlaufen wäre. Weil, ne, hätten sie wahrscheinlich auch viel mehr diese freche Seite verfolgen können. Aber es ist ja dann alles abhanden gekommen.
Was ist denn für dich, Enno, die größte Herausforderung, wenn du dich Bruno Balz näherst?
Eine Herausforderung ist wahrscheinlich diese Lieder, die ja doch teilweise relativ harmlos sind. Also wir haben schon mal festgestellt, die Spezialität dieser Lieder ist eigentlich ein bisschen, dass sie an den gefühlsmäßigen kleinsten gemeinsamen Nenner des Publikums appellieren. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, weshalb die sowohl von Schwulen oder Homosexuellen bewundert sein werden können, aber weshalb sie auch in der Nazi-Zeit gut ankamen, weil sie halt bei jedem irgendwie andocken können. Und diese gewissermaßen Beliebigkeit, die da auch drin steckt, damit das überhaupt möglich war, die beim Interpretieren zu überwinden und trotzdem einen speziellen Twist da reinzubringen, das ist eine der Hauptherausforderungen. Aber auch natürlich der besondere Spaß, den ich dann dabei habe.
Das hoffen wir. Ja. Wenn dir im Juli die Schminke zerlaufen würde,
nee, weil es so heiß ist auf dem Schiff. Ich habe Fixierspray, da läuft nichts. Okay.
Vielleicht so ganz zum Abschluss nochmal, damit die Leute vielleicht dann auch eine Chance haben, so für sich nochmal so reinzuhören, wenn ihr jetzt so Empfehlungen hättet, also Bruno Balz zu hören und jetzt nicht die Chance hat, euer Programm zu erleben, was wären für euch jetzt so Must-Haves, was muss man unbedingt gehört haben von Bruno Balz, so Favorite Songs oder so?
Also was ich gerade erwähnt habe, Vampirs Schwanengesang.
Vamps Schwanengesang.
Entschuldigung, alles nochmal von vorne. Das ist nicht in Rumänien.
Aber Vampir kommt ja auch vor, Vampiroten kommt ja auch vor, ne? Das ist ja halt so.
Ja, Vamps Schwanengesang gefällt mir sehr gut. Und mein anderer Lieblingssong ist, den kennt auch keiner, mein Onkel Hector wohnt im anderen Sektor. Das ist so schwachsinnig, das ist so schön. Ja, also nicht die Klassiker.
Nicht eigentlich. Die Klassiker.
Ich habe eigentlich auch neue Entdeckungen, war Zeit der Welt nicht dein Herz, was ja auch ein bisschen ein Motto für Bruno Balls Leben sein könnte. Das ist ein sehr schönes Lied. Und dann hatte ich noch eine Entdeckung, das kannte ich auch nicht, von Zara Leander, Du machst mich so nervös. Ist auch ein Highlight, würde ich sagen.
Spannend. Dann ja, würde ich mal sagen, empfehlen wir, oder würde ich auf jeden Fall allen dieses Buch empfehlen. Kann denn Liebe Sünde sein auf den Spuren des Liedtexters Bruno Balls? Ich finde, das ist so, für mich war das so spannend, weil ich eben, man hatte so dieses Bild von ihm im Kopf und dann liest man dieses Buch und dann entzauberst du das ja alles so ein bisschen, so würde ich es fast sagen, aber es ist dadurch, obwohl sein Leben weniger spannend oder weniger heldenhaft erscheint, nachdem man die Lektüre hatte, als man es vorher geahnt hat, ist es aber gerade dadurch auch so interessant, weil du eben auch immer zwischen diesen, also seinen Lebensbeschreibung und deinen Recherchen, wie du da rangegangen bist, immer so wechselst. Also, dass man immer so einen Einblick auch davon bekommt, im Grunde, wie dekonstruierst du im Grunde diese Gerüchte oder dieses falsche Leben dann. Ja,
Dankeschön.
Sehr. Ja, also vielen Dank fürs Gespräch. Dann würde ich sagen, beenden wir die Podcast-Episode. Vielen Dank, dass ihr zu Gast wart, Judith Kessler mit ihrem Roman, mit ihrer Biografie, und Enno, ihr beide zusammen mit eurem Programm. Aber das müsste man zumindest nochmal benennen. Das heißt nämlich
Wunder, Wind und Waldemar.
Und wir lassen jetzt mal stehen, warum es so heißt, aber wer einmal in die Klassiker von Bruno Balz guckt, kommt, glaube ich, ganz schnell von selbst raus. Vielen Dank.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.